Veränder deine Welt, aber dieses Mal richtig, zusammen mit deinem Gym and Fitness Podcast, powered by Nicletic. Herzlich willkommen zurück bei meinem Podcast, heute mit einem Bikini-Talk. Ich habe die Amy wieder zu mir eingeladen. Herzlich willkommen, Amy.
Hallo, schön wieder dabei zu sein.
Freut mich auch an alle. Ich meine, die Zuhörer können nur zuhören, die können die Amy nicht sehen, aber die Amy ist im Gesicht schmaler geworden. Die Prep läuft. 6 Kilo sind runter, hat sie mir gerade erzählt.
Ja, knappe.
Wäre auch schlimm, wenn man da nicht sehen würde, dass im Gesicht was runtergegangen ist, aber richtig krass. Bin auf jeden Fall gespannt.
Ja, genau.
Wisst ihr schon, wann ihr die erste, wann dein erster Wettkampf sein wird?
Ja, wir haben jetzt angepeilt am 30.03.24 den Invictus Cup, heißt der, glaube ich, wenn ich jetzt richtig ausgesprochen habe. Der ist auf jeden Fall geplant als Regional-Wettkampf, weil ich gerne auf der FIBO starten wollen würde, wo auch die Mona gestartet ist dieses Jahr. Das war dieses Jahr, oder? Wo deine Athletin Mona
Genau.
gestartet ist, ne? Genau, richtig.
Dieses
Und
Jahr, ja. Ich bin schon im nächsten Jahr, dieses Jahr, genau.
ja, ich bin auch zu viel. Genau, also das ist auf jeden Fall mein Plan und ich muss halt vor der FIBO so einen, wie nennt man, so eine, ja, so einen Quali-Wettkampf machen, ne, um überhaupt auf der FIBO teilnehmen zu können. Und das wäre halt so ein Regional-Wettkampf und der erste ist halt am 30.03. Die Termine für die FIBO sind noch nicht raus. Niemand weiß, ob es jetzt finally tatsächlich stattfindet oder nicht, aber so bisher ist das erstmal so der grobe Plan. 30.03. soll der erste Wettkampf stattfinden.
Ist ja eigentlich schon relativ bald. Die Zeit wird schnell vergehen. Also
ja, das ist gar nicht mehr so lange.
Ich habe heute sogar den Flyer gesehen. Es ist in München.
Richtig,
Ja.
Ja. Ja.
Also
Deswegen, ich bin
falls
mal
ich in
gespannt, dass ich.
Memmingen bin, könnte ich vielleicht mal um die Ecke vorbeischauen.
Ja, sehr gerne. Ich freue mich immer, dich zu sehen.
Ja, ich mich
Ja.
auch. Wir haben uns auch schon 1000 Jahre nicht gesehen gefühlt.
Nee, zumindest nicht live.
Ja, das stimmt. Das stimmt.
Nee, aber das haben wir uns ja eh vorgenommen für nächstes Jahr, uns da wieder persönlich mal zu treffen und zu quatschen. Ja, das
Genau.
müssen wir auf jeden Fall für 24 anpeilen,
Genau.
dass
Ist
wir
ja
das mal
auch
hinbekommen.
einiges passiert bei uns privat.
Ja, das stimmt. Das
Ja.
stimmt, ja. Bei mir, ja, ich habe irgendwie die Begabung dafür, immer zum Anfang eines neuen Jahres irgendwie so große Entscheidungen oder große Veränderungen einzuleiten. Ist ganz witzig, weil letztes Jahr im Dezember habe ich so ganz offiziell nach außen meine Coaching-Geschichte veröffentlicht, so mit meinem eigenen Team und so und auch mit den Posing-Stunden, dass es jetzt, ich sag jetzt mal, ganz offiziell läuft. Und dieses Jahr starte ich 2000 oder nächstes Jahr 2024 starte ich in Köln, ein komplett neuer Lebensabschnitt. Ich bin wahnsinnig gespannt auf die Zeit, die jetzt kommt und freue mich auch mega drauf. Genau, ich konzentriere mich noch mehr auf mein Coaching wie eh schon, habe von Vollzeit jetzt auf Teilzeit reduziert, um einfach mehr Zeit für meine Kunden zu haben. Ja, und dementsprechend gibt es bei mir viele Veränderungen mit dem neuen Jahr.
Richtig cool. Ja, bei mir auch. Ich habe nämlich für nächstes Jahr 5 Athletinnen geplant, soweit, die ich betreuen darf. Ich freue mich auch schon mega. Also, das ist immer als Coach faszinierend. Man freut sich immer auf die Saison der Athletinnen viel mehr als auf die eigene. Also, so geht es mir zumindest.
Total, total.
Ja, und man ist da voll nervös, weil wenn du selber Athlet bist und es verkackst, dann okay, hast du es verkackt, aber du weißt ja nicht gerade, wie es so in der Athletin ausschaut, kurz vor Bühnenbeginn. Und vor allem das Gute oder das Schöne ist ja, dieser ganze Weg von Anfang bis zum Ende und du begleitest die Person und nicht nur, du siehst nicht nur die körperliche Veränderung, sondern auch diese innere, mentale Veränderungen und vor
Ja.
allem auch hast du in der Prep vor allem gegen Ende viel mehr Check-ins, viel mehr Kommunikationsaustausch. Vielleicht trifft man sich auch sogar schon 2 Tage davor, reist zusammen an, verbringt zusammen ein Wochenende, hat dann so ein Wettkampf-Weekend. Das schweißt schon zusammen.
Ja, definitiv. Also ich bin, wenn meine Kunden starten, bin ich auch immer viel emotionaler wie bei meinen eigenen Wettkämpfen, weil ich sehe ja nicht nur die aktuelle Leistung, die gerade auf der Bühne also erbracht wird, sondern ich sehe ja alles, was dahinter gesteckt hat. Wo haben wir angefangen? Wie schwierig war es für die Person? Für die einen ist es leichter, für die anderen ist es schwieriger. Die einen mussten viel, viel mehr Input für die Vorbereitung investieren und sich viel mehr abrackern und an ihre Grenzen gehen wie jemand anderes. Und wir Coaches, wir sehen das ja. Und dann ist es viel emotionaler, dann so im Hinterkopf, im Hinterkopf diesen Weg vor sich zu sehen, wo die Person schon lang gegangen ist und was sie gemacht hat, was gemacht werden musste, um dahin zu kommen, wo sie heute steht. Und
Genau.
ja, dann freut man sich viel mehr, dass es dann final einfach so zum Bühnenmoment gekommen ist und irgendwo die Arbeit und die ganze Zeit und Energie, die man da rein investiert hat, halt auch einfach gezeigt werden kann.
Ich finde auch tatsächlich, dass es viel emotionaler ist bei Leuten, die am Anfang eher nicht so herausstechen, wo man meint, ja, Newcomer, geht's mal auf die Bühne und dann sehen wir mal. Aber die dann so Gas geben und
Ja.
beim Posing sich auch am Anfang so schwer tun und dann gegen Ende so einen Sprung machen, wo du dir denkst, wow, das ist so
Krass.
unfassbar. Ja.
Ja, du siehst so von Wettkampf zu Wettkampf eine Veränderung.
Ja.
Ich habe jetzt letztens eine Athletin kennengelernt. Ich war letzte Woche für ein Kalenderfotoshooting von Taifun unterwegs. Wir haben für einen Kalender, Fitnesskalender geshootet und ich habe da eine Athletin kennengelernt, die hatte jetzt auch im Herbst ihre erste Saison und die Arbeit mit dem Coach war, ich sag jetzt mal, nicht so vorteilhaft. Sie war letztendlich auf der Newcomer-Meisterschaft nicht fertig und sie hat tatsächlich die letzten Wochen, also sie hat sich bis zur deutschen Meisterschaft qualifiziert und war unter den Top 10. Von absolut überhaupt nicht bühnenfertig bis hin zur deutschen Meisterschaft und das in eigener Vorbereitung. Also sie
Krass.
hat sich zwar ein bisschen Input von anderen geholt und Unterstützung, aber eigentlich hat sie dann innerhalb von den paar Wochen von der Newcomer-Meisterschaft bis zur deutschen Meisterschaft nochmal 7 Kilo abgenommen und hat sich von Wettkampf zu Wettkampf gesteigert, weil sie so viel Biss hatte und so viel Effort da reingesteckt hat, weil sie sich gedacht hat, okay, das ist jetzt noch nicht mein Ende. Es kann nicht sein. Ich
Mega
push weiter,
cool,
zieh weiter
mega
durch. Und
cool.
das ist
Das
schon.
vor allem als Newcomer, das ist echt mega
Ja.
krass. Weil es gibt ja auch die Athleten, die sich das dann gar nicht trauen, irgendwie alleine alles durchzuziehen, auch alleine zum Beispiel zu einem Wettkampf anzureisen und dann alleine einen Wettkampf zu bestreiten. Wobei das eigentlich, finde ich, irgendwo auch normal ist. Es ist zwar schwierig, alleine sich zum Beispiel zu tannen, also anzumalen, aber deswegen gibt es ja auch den Service. Aber ansonsten, ich finde es halt krass. Es ist immer besser, wenn man jemanden dabei hat, mental. Deswegen sind wir Coaches, versuchen wir ja auch immer bei allen Wettkämpfen dabei zu sein.
Ja.
Aber ich habe da schon Respekt davor. Für Newcomer, ja, es
Ja.
ist super schwierig.
Ich glaube, das, was so hemmt oder das, was so viel Angst macht, ist eigentlich das Unbekannte. Die wissen nicht, was passiert, die kennen die Abläufe nicht, die Organisation hinter den Wettkämpfen ist unbekannt. Die wissen nicht so richtig, okay, was muss in welchem Moment gemacht werden. Ne? Lauter solche Geschichten. Ne? Und ich glaube, dieses Unbekannte macht dann einfach Angst, dass sie nicht richtig wissen, was passiert, was
Ja.
muss ich machen, wohin muss ich. Und das macht den meisten Leuten eigentlich immer, ja, am meisten Angst,
Generell
unbekannte
ist
Sachen.
der Ablauf ist ja eigentlich immer gleich. Aber das Ding ist
Klar.
halt, mit einem Prep-Brain ist es halt schon super schwierig, auf alles zu achten. Also da ist es schon von Vorteil, wenn man da jemanden wirklich hat, der dann auch nach dem Ablauf schaut, wann man dran ist, ob alles in Ordnung ist.
Ja, Das ist
Ja.
ganz witzig. Ich war ja schon auf unendlich vielen Wettkämpfen als Betreuerin mit dabei. Und das ist manchmal gefühlt wie in so einem Kindergarten. Also die Athleten sind da manchmal wie so Kleinkinder, die du richtig betreuen musst. Und das fängt schon manchmal dabei an, wenn du im Hotel eincheckst und du suchst die Zimmer. Dann steht ja oben immer so eine große Leiste Zimmer, keine Ahnung, 510 bis 600 oder so, nur als Beispiel. Und dann stehen die Athleten davor und haben ihre Zimmerkarte in der Hand. Ich werde es nicht vergessen. Gucken auf die Karte. Auf der Karte steht, ich weiß nicht mehr, welches Zimmer genau, aber keine Ahnung, 520. Und die gucken das Schild an der Wand an, so nach dem Motto rechts oder links, gucken wieder auf ihr Schild, gucken wieder auf ihre Karte, gucken wieder hoch an die Wand und checken in dem Moment einfach nicht, ob sie nach links oder rechts müssen. Wo ich dann auch gesagt habe, ich so, Leute, Zimmer 520, bitte einmal nach rechts, ja. Das ist so, manchmal, die sind so lost teilweise.
Ja.
Ganz witzig.
Kommt auf dich auch noch zu.
Ja, das kommt
Ja.
alles noch. Ich bin echt mal gespannt, wie die Wettkampfsaison im Frühjahr läuft. Sehr gehypt.
Bin auch sehr, sehr
Wird.
gespannt. Aber zum eigentlichen Thema, das wir heute eigentlich ansprechen wollten, und zwar eigentlich ein ganz, ganz wichtiges Thema, Posing. Es geht um das Thema Posing, weil wir merken, dass da noch mehr Input kommen sollte von den Coaches. Und deswegen wollen wir mal über dieses Thema sprechen. Wenn du dir jetzt mal so Wettkämpfe anschaust, du bist ja auch oft immer dabei, Backstage oder auch im Saal dann, wo der Wettkampf stattfindet. Was fällt dir denn eigentlich so am meisten auf, wenn du explizit jetzt nicht auf die Form, sondern mehr auf das Posing achtest?
Was ich auf jeden Fall anmerken muss, so in den letzten Jahren ist das Posing oder die Bühnenpräsentation im Allgemeinen viel besser geworden. Also wenn du dich mal daran erinnerst, wo wir, war das 2020, wo wir zusammen in Luxemburg waren
Ja.
mit Mona und so. Ne, ich glaube, das war 2020.
Ja.
Das kannst du, also die Präsentation damals waren viel schlimmer wie heute. Also es wird immer besser und auch die Judges achten immer mehr darauf, dass die Grundposen und das ganze Posing auch richtig durchgeführt wird. Also es ist auf jeden Fall besser geworden, aber was trotzdem immer noch aus oder auffällt, sind also entweder sieht man halt, okay, das Posing ist gar nicht geübt. Oder teilweise wissen die Athleten gar nicht, was gerade von ihnen abverlangt wird. Also wenn zum Beispiel korrigiert wird mit der Aufforderung, hey, du darfst nur auf einem Standbein stehen. Die bleiben einfach auf beiden Beinen stehen. Also teilweise sind die Grundlagen vom Regelwerk gar nicht klar. Und dann siehst du diese pure Verwirrung in den Gesichtern, dass die gar nicht wissen in dem Moment, was meinen die damit, ich soll auf einem Standbein stehen. Also die verstehen das in dem Moment gar nicht, was abverlangt wird. Und dann, was auch, finde ich, ein bisschen Überhand genommen hat, es gibt manche Athletinnen, die total unnatürlich posen. Also völlig übertrieben und überhaupt nicht zu sich selber passend. Also es gibt Athletinnen, zu denen passt extravagantes Posing. Das ist gar nicht die Frage. Aber das passt nicht zu jedem und vor allem nicht dann, wenn du es nicht sauber oder viel zu übertrieben ausführst. So, also es gibt deutlich stärkere Extreme jetzt auf beiden Seiten. Entweder völlig over the top oder selbst die Grundlagen sind nicht mal bekannt. Und was mich vor kurzem oder vor ein paar Wochen total schockiert hat, es kam eine neue Posing-Kundin zu mir und sie ist bei einem Judge im Coaching, also er judgt bei diesem Verband. Und er hat zu ihr gesagt, es reicht, wenn du 4 Wochen vorher mit dem Posing anfängst, das
What?
Posing zu lernen. Mir ist die Kinnlade runtergeklappt. Ich habe sie angeguckt und habe gesagt, wie bitte? 4 Wochen werden dir als Newcomer niemals reichen, es sei denn, ackerst dich die 4 Wochen zu Tode mit dem Posing.
Ja.
Aber du bist ja auch auf Prep, das heißt, vom Kopf her bist du gar nicht mehr so aufnahmefähig. Und dann je nachdem, wie gut dir das Posing liegt, packst du es oder packst du es nicht. Aber ich war schockiert, dass eine Judge einfach sagt, 4 Wochen reichen dir. Und es
Das
reicht
ist
nicht.
echt krass. Also vor allem, weil das halt auch noch von einem Judge kommt.
Ja, ich war auch komplett schockiert.
Ich weiß gerade gar nicht, was ich dazu sagen soll.
Ich habe auch, also ich hab, wusste auch erstmal nicht, was ich dazu sagen soll. Und nach der ersten Posingstunde hat sie mich dann auch angeguckt und hat gesagt, Amy, ich bin so froh, dass ich rechtzeitig zu dir gekommen bin, weil in 4 Wochen, ich hätte es niemals geschafft.
Ja,
Niemals.
never, das schaffst du nicht. Ich meine allein die Haltung und die Atmung, dann auch die Posen zu halten, das ist ja auch noch eine Sache, die Posen zu treffen, was viele halt auch nicht verstehen. Da sehe ich halt auch immer den Fehler. Ich meine, klar, wir haben Kriterien, egal bei welchem Verband. Es gibt die und die Posen und in die und die Posen musst du dich auch hinstellen. Aber egal welche Pose und welcher Verband das auch ist, du kannst mit jeder Pose Pi mal Daumen ein bisschen deine Vorteile rausholen und deine
Ja.
negative Seite so ein bisschen runterdrücken, dass mehr die
Decken.
genau, so dass mehr die vorteilhaften Sachen oder Körperpartien im Vordergrund stehen. Das ist auch zum
Ja.
Beispiel bei den Transitions. Wenn ich einen schönen Po habe, wieso soll ich dann irgendwie, beispielsweise jetzt bei der DBFV, wo man auch mehr mit den Armen macht, wieso soll ich dann voll viel mit den Armen rumfuchteln, wenn es ja eigentlich bei der Bikini-Kategorie um diese feminine Form natürlich dann auch um den Po geht, dann zeig doch lieber mehr dein Po bei den Transitions.
Richtig, absolut.
Und darum geht's halt.
Wenn
Also das sehe ich halt sehr, sehr oft, dass das Verständnis einfach noch nicht so ganz da ist, für was das Posing eigentlich gut ist und wie das Posing, auch wenn viele Leute nicht so überzeugt sind vom Posing und vielleicht auch 1000 Jahre lang üben müssen, bis sie es überhaupt Pi mal Daumen können, so wie ich zum Beispiel, ich gehöre auch dazu. Aber dass man eben versteht, dass man mit dem Posing auch einige Sachen kaschieren oder retuschieren kann und die anderen Sachen mehr in den Vordergrund bringen kann.
absolut richtig. So als konkretes Beispiel, wenn du vor allem beim DBFV hast du ja deine Grundpose, deine Frontpose in der Front. Wenn du eine super schmale Taille hast, eine richtige Wespentaille, wie deine Athletin Nathalie, die ist ja auf der Bühne, da war ja gar nichts mehr. Die hat ja eine Wespentaille gehabt, das war heftig. So. Und was diese Wespentaille supportet natürlich, dieses X-Frame, so, ne, was du dann von der Front hast, so Oberkörper, Schulter, Gürtel breiter, schmale Taille, dann wieder in der Front mehr Glutes. Und für sie ist es natürlich von Vorteil, diese schmale Taille zu zeigen. Ich zum Beispiel, ich habe keine so schmale Wespentaille. Das wird nie mein Pluspunkt sein. Das heißt, wenn man zum Beispiel die Transition von der Front in die Seite macht, kannst du entweder dich wieder frontal nach vorne drehen, was halt für Natalie top ist, weil sie dann ihre schmale Taille zeigen kann. Oder du bleibst, oder du drehst dich direkt seitlich und bleibst seitlich, um deine nicht vorhandene schmale Taille zu kaschieren.
Genau, das war
Also
jetzt
je
zum
nachdem.
Beispiel, ja, bei mir war das auch der Fall. Also ich war jetzt, also ich habe leider auch nicht die schmalste Taille und auch viel zu viele Bauchmuskeln. Ich wünschte, ich könnte sie abtrainieren, aber es geht nicht. Und das Problem war am Anfang bei dem regionalen Wettkampf, wo ich jetzt gemacht habe dieses Jahr und auch bei den ersten war ich jetzt noch nicht so lean. Da durfte ich gar nicht in der MPC-Pose meine Hüfte nach vorne so hinstellen wie beispielsweise jetzt Mona, die eher eine
Ja.
schmalere Taille hat, weil ich einfach zu breit eben vom Rumpf war. Und
Ja.
dann war irgendwann mal dieser Kehrpunkt aber erreicht, wo ich dann schmaler war. Und also du wirst ja von Wettkampf zu Wettkampf wird ja oder sollte im Best Case die Form dann besser werden. Und da war es dann irgendwann so, dass ich dann ein bisschen dann schon leicht nach vorne meine
Ja,
Hüfte dann zeigen
runter.
konnte. Aber das ist halt auch wieder so ein Ding. Das Posing hilft dir unterstützend, deine beste Form zu zeigen. Auch mit
Richtig.
den Knien stelle ich jetzt zum Beispiel MPC, stelle ich jetzt mein Bein so schräg hin, dass man wirklich komplett mein Quad sieht, eher Quad-dominant. Oder stelle ich mein vorderes Bein eher leicht schräg, sodass ich eher mein Quad verstecke, weil der vielleicht zu dominant ist.
Ja,
Es
richtig.
hängt halt
Also je
natürlich auch
nachdem,
immer von der Form ab.
ja, je nachdem, wie sich deine Physik oder deine Muskulatur in der Prep entwickelt, hast du immer noch die Möglichkeiten, dein Posing anzupassen. Egal ob NPC oder DBFV, IFBB, das ist egal. Du kannst überall Step by Step, so von Wettkampf zu Wettkampf, irgendwo noch kleine Anpassungen machen. Immer. Immer. Wenn die Glutes zum Beispiel bei vielen Athleten, ist es halt leider so, die Glutes verschwinden. Also die werden ja irgendwann im Verhältnis einfach kleiner, vor allem bei den Newcomern. Und warum sollte ich dann die Transitions irgendwie glutdominant beibehalten, wenn die Glutes nicht mehr die Stärke sind?
Ja.
In der Offseason, wenn du anfängst, das Posing zu üben, waren deine Glutes vielleicht deutlich dominanter oder stärker. Mit der Zeit hat sich das aber einfach verändert. Ich hatte auch eine Posing-Kundin, die hatte in der Off-Season wirklich starke Beine und auch starke Glutes. Und von ja immer tiefer gehend in die Prep wurde das einfach immer weniger. Und ihr Oberkörper war dann ihre Schwäche, ihr Oberkörper war dann ihre Stärke und die Schwäche und die nein, sorry, der Oberkörper war doch war die Stärke und die Beine waren dann die Schwäche. Das heißt, wir haben die Transitions nochmal abgeändert, weniger den Fokus auf die Beine gelegt und mehr den Oberkörper quasi gezeigt. Und so holst du halt letztendlich auch das Beste raus. Du musst immer wieder Anpassungen machen. Du musst immer wieder dein Posing an deine Physik anpassen. Das ist immer so.
Genau, am besten von Show zu Show, weil natürlich von Show zu Show die Form ja auch immer anders wird. Heißt
Ja.
auch, also nicht nur das Posing, auch das Peaking sollte immer individuell dann angepasst werden. Also man kann
Ja.
dann schon sich sowohl jetzt vom Posing als auch vom Ernährungsplan oder Peak Plan, wenn ich das jetzt mal so sagen darf, schon orientieren an dem, was man eben bisher gemacht hat. Aber es sind dann immer noch so kleine Stellschrauben, die man dann verstellen kann.
Ja.
Auch bei der
Richtig.
MPC stelle ich mich jetzt breiter, enger, Knie nach außen, Knie weiter nach innen, mehr
Ja.
in die Knie. Dann beim nächsten Mal heißt es wieder, nee, gestreckte Beine, whatever. Ja,
Hier
das.
schiebst du die Hüfte nach hinten, weniger
Ja.
Druck, mehr Druck. Das ist so. Und allein deswegen, damit du überhaupt gegen Ende solche Feinjustierungen machen kannst, kannst du nicht 4 Wochen vorher mit Posing anfangen. Dann
Das
bist du ja
geht
gar
nicht.
nicht in der Lage dazu.
Das
Dann
geht
bist du ja immer
nicht.
noch komplett damit beschäftigt, die Grundlagen überhaupt zu lernen.
Eben. Vor allem,
Deswegen.
was auch noch mega viele, das sehe ich auch jedes Mal. Ich war übrigens jetzt das letzte Mal hier in der Schweiz auf einem MPC-Wettkampf. Das Posing war so schlecht. Das war so schlecht von so was von fast jeder. Das war echt abnormal. Also. Ich fand's echt, die Form waren, also die Form war echt teilweise krass. Also die waren richtig gut und schön, aber viele konnten einfach das Posing nicht. Und du hast halt auch gesehen, die, wo das Posing konnten, die hatten auch irgendwo die beste Form und konnten auch die beste Form irgendwie am besten, also ihre Form am
Präsentieren.
besten präsentieren, ja. Und einige waren dabei, die sahen aber auch gar nicht so schlecht aus, aber dadurch, dass sie nicht posen konnten, haben sie halt verkackt. Wo ich mir
Sieht halt
denke,
noch
ey,
schlimmer
das ist
aus.
so, ja, das ist so schade, weil du verschleuderst irgendwelche Punkte und da tut es mir dann halt auch voll leid für die Mädels, weil ich mir denke, ja, wäre ich Backstage, ich meine, ich bin zwar nicht dein Coach, aber hätte ich dir vielleicht ein paar Tipps gegeben, dann wärst du vielleicht besser dran. Aber.
Ja, definitiv,
Schade. Aber
definitiv.
genau, was ich sagen wollte, viele können auch nicht laufen, weil man legt ja
Ja.
das Augenmerk auf die Posen, schön und gut, aber du musst ja auch irgendwo in die Mitte von der Bühne reinlaufen. Manchmal bei der DBFV, wenn es zu viele Teilnehmer sind, dann läuft man ja auch sogar im Kreis.
Ja, richtig,
Ja.
richtig.
Vielleicht
Ja.
können wir gleich mal übertreten. Wie man denn überhaupt, wenn es ums Thema Posing geht, was sagst du, wo sollte man denn überhaupt anfangen? Ist es beim Laufen? Ist es bei den Grundposen?
Also Ich würde immer bei den Grundposen anfangen, einfach als auch irgendwo als sachter Einstieg, erstmal überhaupt zu lernen, in den Schuhen zu stehen. In den Schuhen zu stehen ist erstmal ein Anfang, bevor du anfängst, in den Schuhen laufen zu lernen. Deswegen fange ich immer mit meinen Mädels in den Grundposen an. Nach den Grundposen kommen die Übergänge. Dann kommt das, ich nenne es mal, nach vorne laufen, weil meine Mädels bekommen immer zwei, ich sage jetzt mal, Laufstile beigebracht. Einmal dieses straight nach vorne laufen, geradeaus auf die Jury zu, aber auch diesen seitlichen Laufstil. Das heißt, wenn sie von der Bühne quasi runterlaufen oder auf die Bühne rauflaufen. Oder wenn sie diese Kreise wie beim DBRV drehen müssen, dass sie in der Lage sind, halt auch seitlich zu laufen und sich auch in den Momenten richtig präsentieren zu können. Also ich fange quasi im Stehen an, gehe von den Grundposen in die Übergänge, dass sie lernen, sich so ein bisschen mehr auf den Schuhen zu bewegen. Dann kommt das Geradeauslaufen und das seitliche Laufen.
Ich denke, das ist auch ganz wichtig, erstmal bei einem Schritt anzufangen. Oder ich sage
Ja.
lieber mal, kleine Schritte zu machen und nicht gleich an das große Endziel zu denken. Weil voll viele setzen sich dann auch immer unter Druck und sagen, ja, ich muss aber auch gleich alles können. Fang erstmal klein an. Und das Wichtige ist, wenn du ganz, ganz früh anfängst, dann hast du auch genug Zeit für die einzelnen Kleinschritte, um dann
Richtig.
letztendlich auch bei deinem Endziel zu landen und dann auch perfekt oder mit so einer Qualität, wo du dann selber sagst, wow, das finde ich super.
Ja,
Was ich auch
richtig.
wichtig finde, ist, wo mir auch viele die Frage immer stellen, wie kriegt man da am besten seinen eigenen Stil rein? Den wirst du am Anfang nicht reinbekommen. Lern das, was dein Coach dir aufgetragen hat, dein Posing-Coach. Bleib bei dem, auch wenn es der Stil ist von deinem Posing-Coach. Bleib bei dem. Bleib erstmal bei den Grundübungen. Versuch erstmal alles reinzubekommen. Und irgendwann mal bist du in dem Flow drin. Dann werden auch die Übungen bekannter. Die werden dir familiärer, du kannst dich mehr mit denen identifizieren. Und der Flow kommt irgendwann mal, und das verspreche ich dir, weil ich dachte auch, der kommt nie, der kommt never ever, weil ich habe das
Der
nicht. Ich habe zwar
kommt.
früher irgendwann in der Vergangenheit getanzt, das ist schon lange her, aber jetzt, ich bin eher mehr so science-based, Daten, Fakten, Zahlen, fertig. Das ist auch mein Beruf, so. Und wo soll da jetzt bitte eine kreative Ader kommen, die dann sagt, oh, jetzt mache ich den Flow und bewege den Arm von links nach rechts und nicht von rechts nach
Ja,
links.
ja.
Das kommt von alleine, aber erst dann, wenn ihr selbstbewusster seid, wenn ihr die Posen könnt, wenn ihr es fühlt, aber auch dann, wenn die Form besser wird. Weil dann kommt dieses Mindset, yeah, ich sehe geil aus, ich spüre
Ja,
es.
richtig.
Ich sehe mein Glut. Mein Glut ist richtig geil. Ich wusste ja gar nicht, was unter dem ganzen Fett steckt. Und
So
dann
drunter
fängt's,
steckt.
genau, und dann fängt's erst an, Spaß zu machen. Und dann wird man eben auch selbstbewusster. Und so geht das dann langsam in die Richtung, okay, ich mache jetzt mal mein eigenes Ding. Und es geht auch nicht darum, von alles komplett auf einmal nach dem eigenen Stil zu machen. Du
Das
machst die
funktioniert auch.
Eben, du machst die ganze Zeit die Transitions, du übst und irgendwann mal schleicht sich irgendwas Persönliches ein. Dann vielleicht irgendwie was anderes. Zwei, drei Sachen übernimmst du von deinem Coach. Ist auch okay, solange du dich damit identifizieren kannst. Und das ist eben da auch das, was du gesagt hattest. Wenn viele machen eben irgendwelche Bewegungen, wo man sieht, das ist irgendwie kopiert, aber passt gar nicht zu der Person.
Ja, der Flow, so deinen eigenen Stil, deinen eigenen Flow, das werde ich ganz oft gefragt zu so, Amy, wann kommt da der Flow? Wann bekomme ich so ein richtiges Gefühl dafür? Und dann sage ich auch immer, das kommt mit der Zeit. Irgendwann kommt das von alleine. Aber jetzt am Anfang bist du mit deinem Kopf noch so konzentriert und noch so damit beschäftigt, an alles zu denken, dass du gar keine richtige innerliche Ruhe dabei hast. So, das ist wie wenn du eine Choreografie lernst. So, am Anfang bist du noch total damit beschäftigt, an jeden Step zu denken, wann in welcher Sekunde du welche Bewegung machst. Und das nimmt dich vom Kopf, von den Gedanken her ja auch voll ein. Und solange das der Fall ist und da keine Routine drin steckt, kannst du keinen Flow für dich entwickeln, nicht deinen eigenen Stil finden. Also, was ich mache, ich zeige meinen Mädels immer verschiedene Möglichkeiten von Transitions. Und sie können dann halt einfach auswählen, was ihnen besser gefällt, damit sie sich doch irgendwo mehr damit einfach identifizieren können. Und sobald wir bei den iWalk angekommen sind, bekommen die immer von mir die Hausaufgabe, so, hey, pass auf, nächstes Mal in der nächsten Stunde starten wir mit dem iWalk. Bitte schau dir zu Hause Wettkämpfe, Videos. Auf Instagram gibt es inzwischen so viele Posing-Videos. Schau dir alles an und speicher dir das ab, was dir gefällt. Wenn wir uns das nächste Mal sehen, gucken wir uns das zusammen an und wir schauen, ob wir das zusammen quasi in den iWalk integrieren können. Dass jede Athletin einfach ihren eigenen iWalk bekommt. So, der zu ihr passt, der das beinhaltet, was ihr gefällt. Und dann irgendwo ihr eigener Stil da drin schon vertreten ist, auch wenn vieles von mir mit dabei ist, weil ich das Ganze ja vermittle, aber trotzdem der Raum gegeben wurde, eigene kreative Ideen mit einzubringen. Und da sage ich auch nie nein.
Ja, finde ich super, weil woher soll man denn auch wissen, ob das zu einem passt oder nicht, wenn man es nicht
Ja.
ausprobiert? Deswegen ist es auch immer gut, mehrere Versionen vorgeschlagen zu bekommen oder zu sagen, hey, ich habe da hier so zwei Optionen. Mir gefällt die Transition A und B. Lass mal beide bitte ausprobieren und dann schauen wir mal, welche überhaupt besser aussieht.
Genau richtig.
Was denkst du denn, wann sollte man deiner Meinung nach mit dem Posing anfangen zu üben? Wenn man jetzt gerade nicht 4 Wochen davor anfangen möchte.
Ich sage eigentlich immer 12 Monate vorher. Weil in der Regel im Schnitt habe ich mit meinen Mädels eine Session im Monat. Und runtergebrochen, also ein Jahr klingt zu viel vorher oder so lange vorher, aber runtergebrochene auf die Stunden sind das nur 12 Stunden. Und wenn du dir dann überlegst, okay, 12 Stunden bis zum Wettkampftag. Das heißt, die letzten 2 Stunden, 2, 3 Stunden kannst du eigentlich grundsätzlich abziehen, weil die Mädels vom Kopf nicht mehr so dabei sind. Das heißt, die sind nur noch in der Lage, kleine Anpassungen oder kleine Verbesserungen umzusetzen, die dann der Form, der Physik, der angepassten Form und so weiter zu verschulden sind. Oder nochmal die Wettkampfabläufe zusammen durchgehen, wie in welchen Situationen müssen sie sich wie auf der Bühne verhalten. Das heißt, von diesen 12 Stunden bleiben im Endeffekt 9 oder 10 effektive Posing-Stunden übrig. Dann gibt es Mädels, die brauchen erstmal 2, 3 Stunden, um überhaupt in die Grundposen reinzukommen. Da bleibt nicht mehr viel. So, dann willst du es laufen lernen, du willst deine Übergänge lernen, du willst die Grundposen lernen, du willst den iWalk lernen, du möchtest Bühnenabläufe zusammen durchgehen, dass du dich safe auf der Bühne fühlst. Und dann sind halt 12 Stunden, also meiner Meinung nach, wenn du komplett von null anfangen musst und keine Ahnung hast, das absolute Minimum.
Ja, es ist nicht viel.
Ja.
Das Ding ist auch, was ich hier noch anmerken möchte, wenn man eine Posingstunde gehabt hat, das ist meistens eher in der Off-Season oder auch am Anfang von der Prep, wenn man sieht, naja, der Wettkampf ist erst in 4 Monaten, ich habe noch Zeit, kein Stress oder in 5 Monaten. Dass man, wenn man jetzt eine Posingstunde hatte, bleibt dran. Das, was der Coach euch gesagt hat, setzt das auch um, versucht es umzusetzen und nicht erst in einer Woche dann versuchen, das umzusetzen, weil das prägt sich nicht ein. Am besten ist gleich direkt vielleicht danach noch ein bisschen zu üben, eine Stunde Pause zu machen oder vielleicht am nächsten Tag. Einfach, dass sich das einprägt, weil sonst ist es so, dass ihr dann wieder ins alte, also wenn ihr das beispielsweise, sagen wir mal ein Beispiel, ihr habt eine Posingstunde gehabt und dann sagt ihr, okay, ich übe, dann macht ihr eine Woche nichts, dann vielleicht die zweite Woche auch nicht und dann fangt ihr wieder an mit dem Posing. Dann habt ihr ab dem Zeitpunkt aber schon vergessen, was überhaupt in der letzten Stunde passiert ist. Übt dann
Richtig.
weiter mit den Fehlern, die vor der Posingstunde sogar schon präsent waren, weil ihr vergessen habt, was die Amy in der letzten Posingstunde gesagt habt. Dann kommt ihr wieder einen Monat später zu der Amy und fangt genau bei demselben Punkt an. Und die Amy wird euch genau dasselbe sagen. Fuß nach außen hin stellen, Po weiter raus, wie sagt man das? Po nach außen.
Hatte ich
Wie?
tatsächlich schon.
Genau. Und
Ja.
das ist eben das Problem, wenn man nicht dran bleibt. So. Und im Endeffekt, alle wollen irgendwo Geld sparen. Wir sind ja alle irgendwo ein bisschen, vor allem die Schwaben, die wollen immer sparen.
Ich wollte gerade sagen, die Schwaben.
Genau. Ich komme ja auch irgendwo aus dem Schwabeländle. Eigentlich ist Memmingen Bayern, Allgäu, aber die schwebeln sowas von abnormal. Das ist echt übel. Ich versuche immer auf
Echt?
Hochdeutsch. Ja. Das ist echt krass. Ja. Deswegen voll viele Leute, die sagen dann, ja, aber du redest voll Hochdeutsch. Das kann doch gar nicht sein. Ja, ich versuche es immer. Manchmal kommt da schon so ein Weisch raus. Aber egal. Um jetzt nochmal beim Thema zu bleiben, weil alle eben Geld sparen wollen. Wenn ihr nicht so viel investieren wollt in das Posing, und es mehr selber machen wollt, dann bleibt zumindest dann auch dran, direkt gleich nach der Posingstunde, weil sonst verliert ihr da so viel Zeit und Posingstunden, die sind dann echt für die Katz.
Es ist immer günstiger, einfach ständig das für sich zu wiederholen, unmittelbar nach der Posingstunde, schon am nächsten Tag oder so. Weil wenn ich das so machen muss, wie du es gerade gesagt hast, Nikia, ich hatte eine Stunde und muss die nächste Stunde im Endeffekt das gleiche wiederholen wie die letzte Stunde, dann kommst du ja nicht vorwärts. Das heißt, du hast im Endeffekt eine Stunde auf jeden Fall umsonst bezahlt, um keinen
Genau.
Schritt weiter zu sein. Und das nur, weil du nicht richtig geübt hast oder halt einfach nicht rechtzeitig wieder angefangen hast. Und den Fall hatte ich tatsächlich schon und das war nicht nur eine Stunde danach, sondern das war dann halt auch tatsächlich zwei, ich sag jetzt mal 3 Stunden danach, wo ich dann auch gesagt habe, ich so, hey, pass auf, wir machen heute gerade genau das Gleiche wie vor circa 2, 3 Stunden und wir kommen nicht weiter. Das funktioniert so nicht. Also das Posing oder beziehungsweise ich erwarte von meinen Mädels, dass sie in der Lage sind, jede Stunde was Neues aufzubauen. Ich
Ja.
habe nie ein Problem damit, wenn alte Sachen vergessen werden oder wir nochmal was wiederholen oder irgendwo Unklarheiten da sind. Das ist gar nicht das Problem. Das mache ich liebend gerne mit denen. Aber trotzdem möchte ich von Stunde zu Stunde einen Fortschritt haben. Und wenn du nicht übst, dann kann ich dir halt auch nicht helfen. Also ich bin dafür da, dir quasi wie einen roten Faden zu geben, dir so den Weg einzuleiten, ne? Aber die Umsetzung muss halt von dir kommen. Genau das gleiche im Coaching auch. Der Coach kann noch so gut sein. Wenn du selber der Meinung bist, du willst es anders machen, dann mach es anders oder setz es nicht richtig um, aber dann kannst du auch nicht erwarten, dass die Ergebnisse die sind, die du dir erhofft hast.
Genau. Was denkst du?
Und ja.
Ja. Sorry, wollte dich nicht unterbrechen. Aber
Alles
unsere
gut.
Zeit läuft langsam davon und ich habe noch ein paar interessante Fragen, die, glaube ich, wichtig sind.
Okay, schieß los.
Was ist deiner Meinung nach der richtige Weg oder was denkst du hilft einer Athletin, wenn sie voll am Verzweifeln ist beim Posing, weil man, also wenn wir das jetzt wirklich realistisch betrachten, es sind nicht viele so geboren, dass sie sagen, ah, nach 4, 5 Stunden kann ich das Posing. Es gibt manche Leute, die
Nein.
brauchen 20 Stunden und können es immer noch nicht. Also ich rede hier von mir, aber man muss halt irgendwie dranbleiben. Und wie oder was hilft da deiner Meinung nach, um eben dran zu bleiben, wenn man gerade so einem Loch ist und einfach gar nichts funktioniert?
Du meinst quasi wie so ein Motivationsschub, wenn du nicht mehr so richtig vorwärts kommst?
Genau.
Ja. Also was wahnsinnig hilft, wenn du schon viel gemacht hast, und du kommst aber trotzdem nicht weiter, vielleicht ist das dann der Punkt, wo du sagen solltest, so, okay, ich brauche externe Hilfe, jemand muss bei mir drüber gucken, jemand muss mich supporten, ne? Und die neuen Wege, die dir dann aufgezeigt werden, ne, oder die Möglichkeiten, die du dann bekommst, die motivieren dich auch wieder, diese Veränderung zu sehen und zu sehen, ah, okay, jetzt ist es viel einfacher, oder das sind ja schon so Kleinigkeiten teilweise, wenn der Fuß nicht richtig umgesetzt wird oder der Fuß wird nicht weit genug gedreht oder solche Geschichten sorgen schon dafür, dass du zum Beispiel nicht in der Lage bist, dich flüssig in die Backpose zu bewegen. Das sind Kleinigkeiten, die dich aber voll aufhalten, wenn du dadurch ständig ins Wanken und ins Stolpern kommst. Und wenn du dir dann externe Hilfe suchst und man zeigt dir auf, hey, schau mal, setz doch einfach deinen Fuß weiter nach rechts oder nach links oder setz es um. Und auf einmal fällt dir die Drehung in die Backpose oder die Transition viel leichter. Da motiviert dich das ja schon, weil dann dein Problem schon behoben ist. Also scheue dich nicht davor, die externe Hilfe zu suchen, ne? Und mach dir immer wieder bewusst, wo du angefangen hast. Sei nicht zu selbstkritisch mit dir und sag dir, oh, ich kann das immer noch nicht und andere sind ja schon so viel weiter und wieso sieht es bei mir nicht so aus wie bei irgendeinem IFBB Pro? Vergleich dich nicht, sei nicht zu selbstkritisch mit dir selber und mach dir bewusst, wo du angefangen hast. Jeder von uns hat seinen eigenen Weg zu gehen und niemand von uns kann uns mit anderen oder wir können uns einfach nicht mit anderen vergleichen, weil wir nicht ein und dieselbe Person sind. So irgendwo sich selber anzuerkennen und auch den Fortschritt, den man selber gemacht hat, wahrzunehmen und auch irgendwo zu feiern.
Ich
So diese krasse Selbstkritik rausnehmen.
hab heute auf Instagram ein Foto gesehen. Da war ganz oben so ein Mensch. Man nimmt innerhalb von 3 Jahren ganz, ganz viel zu und erwartet man, und dann erwartet die Menschheit oder der Mensch, dass man dann innerhalb von 3 Monaten das dann wieder abnimmt. Und so funktioniert das Leben nicht. Weder bei der Fettabnahme oder Gewichtsreduktion. Und genauso ist es beim Posing. Das wird nicht von einem Tag auf den anderen besser. Du wirst auch nicht von einem Tag auf den anderen Muskeln,
Aufgrund, nein.
Muskeln aufbauen. Das braucht einfach Zeit. Und ich finde auch,
Ja.
wenn du wirklich am Verzweifeln bist, dann ist es vielleicht genau da richtig, sich einen Posing-Coach zu holen oder mal vielleicht an den Posing-Coach zu wenden, mit dem man sowieso schon in Kontakt ist und mal zu fragen, hey, ich komme nicht weiter, kannst du mir da helfen? Oder
Ja.
vielleicht mal umzuswitchen von einer Online-Stunde zu einer Face-to-Face-Stunde, weil vielleicht wird
Richtig.
da das dann besser kommuniziert, besser gesehen. Vielleicht kriegt man da auch selber einfach besser das Gefühl, dass man als Athlet sich besser gerade verstanden fühlt als jetzt irgendwie online. Aber was auch helfen kann, ist, das habe ich auch einer Athletin jetzt geraten letztens, weil sie übt jeden Tag und ich habe gesagt, hey, weißt du was? Zieh mal deine Schuhe aus, stell die mal irgendwo hin und mach mal 2 Tage gar nichts. Mach irgendwas anderes, lenk dich ab, geh mit deinen Freunden raus, mach was mit deinem Freund, whatever. Denk gar nicht ans Posing und komm dann wirklich mit einem frischen Brain wieder zurück und fang dann an, wieder das Posing einfach zu machen. Klar, oh mein Gott, du hast 2 Tage
Mein
nicht
Gott,
geübt. Das ist aber gar nicht schlimm, weil da geht es halt wirklich darum, du warst gerade in so einem Loch, wo du nicht rausgekommen bist. Und deswegen ist es wichtig, da mal vielleicht 2 Schritte nach außen zu machen, sich mit etwas anderem zu
Abstand zu
beschäftigen
nehmen.
und dann wieder neu einzusteigen.
Richtig. Sich selber den Druck rausnehmen, Abstand zur Situation bekommen und nicht mehr so emotional drin zu stecken, sondern wieder so ein bisschen, ich sag jetzt mal, ins Sachliche wiederkommen und das Ganze neutraler zu betrachten, damit der Druck von einem ja, weniger wird.
Was denkst du denn, wann sollte man sich am besten einen Posing-Coach nehmen? Erste Frage und gleich zweite Frage zusammengekoppelt mit der ersten. Es gibt nämlich Leute, die arbeiten mit einem Coach. Es gibt aber auch Leute, die arbeiten mit mehreren Coaches. Wie siehst du da so die diese Angelegenheit? Sollte man sich eher an einem Coach orientieren oder so ein Mischmasch machen? Weil ich sehe das Ganze eher zwiegespalten. Also meine Meinung dazu ist, ich würde am Anfang eher dazu raten, bei einem Coach zu bleiben. Und wenn man dann wirklich alles kann, natürlich muss auch, das ist wie bei einem Arzt oder Psychiater, es muss oder bei einem Coach, der jetzt deine Trainings- oder Ernährungspläne schreibt, du musst das Vertrauen haben zu der Person. Du musst dich wohlfühlen, wenn du dann den richtigen Pose, den Coach gefunden hast, wo du merkst, hey, ich mache auch Fortschritte, es geht nach vorne und ich lerne auch viel dazu. Dann bleib dran und dann, wenn es darum geht, an den Feinheiten zu schrauben oder den eigenen Stil kennenzulernen, dann würde ich erst vielleicht auch mal einen anderen Coach dazu in Erwägung ziehen, um einfach mal vielleicht auch eine andere Seite kennenzulernen, um sich da vielleicht noch einen anderen Flow zu integrieren.
Ja, also zu deiner ersten Frage, wann sollte man sich einen Posing-Coach suchen? Ne? Ganz, ja, eigentlich total banal, aber wenn du Fortschritte machen möchtest. Du selber bist nie in der Lage, dich komplett vollständig zu reflektieren oder alle Fehler oder Potenzial zum Verbessern, das siehst du nicht alles gleich. Jemand Externes kann dich einfach viel besser bewerten und das ist vollkommen egal, ob du Anfänger, Fortgeschritten oder Profi bist. Es ist nie verkehrt, da einfach mal jemand anderen drüber schauen zu lassen. Klar, wenn du Anfänger bist, du Newcomer, brauchst du einfach mehr Input. Du musst öfter Posing-Stunden nehmen. Wenn du fortgeschritten bist und grundsätzlich beherrschst du das, aber dir fehlen vielleicht noch ein paar Feinheiten, ne, dann brauchst du nicht so viele Stunden. Und wenn du irgendwie ein Profi bist, dann suchst du dir einen Posing-Coach für neuen Input, neue Ideen oder um einfach mal wieder was Neues zu lernen. Also vollkommen egal, in welcher Phase oder auf welchem Level du im Posing bist, es geht immer. Es schadet nie. Du wirst nie aus einer Posingstunde rausgehen und dir danach denken, boah, das hat mir jetzt gar nichts gebracht. Klar, also es sein, du gehst zu einem Posing-Coach, der kann halt nichts, der dich anguckt und sagt so, ja, das passt alles. Würde ich jetzt nichts dran verändern? Ist okay so, dann hast du natürlich nichts gewonnen. Aber wenn du dich an die richtigen Leute wendest, man findet immer was. Und jeder Posing-Coach arbeitet auch anders. Der eine achtet mehr da drauf, der andere ist super stark in Detailarbeit. Das ist komplett unterschiedlich. Aber du wirst irgendeinen Input wirst du mitbekommen. Und zu deiner zweiten Frage, wie ich dazu stehe, mehrere Coaches zu haben, hier vertrete ich zu 100% deine Meinung. Wenn du die Basics nicht kannst oder keine Routine hast oder überhaupt erstmal dabei bist, mit dem Ganzen vertraut zu werden, halte dich an eine Person. Ich habe da schon schlechte Erfahrungen gemacht. Ich habe eine Posing-Kundin gehabt, ihre erste Saison stand bevor und sie hat mich gefragt, so, Herr Amy, sie würde sich gerne mal Input von, also, ne, von jemand anderem holen. Ich habe gesagt, hey, voll lieb von dir, dass du mich fragst, aber go for it, wenn du das möchtest. Es schadet nie. Nach dieser Stunde, ich habe sie gesehen, wir haben nochmal zusammen Posing gemacht und ich habe sie angeguckt. Ich habe gesagt, was hast du gemacht? Ich war schockiert. Katastrophe. Niki, ich werde sie vergessen. Ich habe also alles gefühlt, was wir erarbeitet haben, war weg. Also, vielleicht ein bisschen übertrieben, das war nicht weg, aber es war nicht mehr das, was es vorher war. Also, das Posing war schlechter, weil sie versucht hat, den kompletten Stil vom anderen Posing-Coach zu übernehmen, wozu sie aber nicht in der Lage war, weil sie gar nicht die Routine und diese Festigkeit hatte, das überhaupt so umzusetzen. Was dann bei ihr so aussah wie komplett over the top, viel zu viel. Also es war nicht mehr authentisch. So. Und deswegen sage ich auch, so wie du, wenn du erst am Anfang bist, halte dich an einen Posing-Coach. Und wenn du fortgeschritten bist und einfach deine Routine und deine Erfahrungen hast, dann kannst du auch zu anderen gehen und dir einfach einen größeren Pool an Erfahrungen und Stilen aufbauen, um dich besser irgendwo einzusortieren und zu finden. Aber fang nicht an, am Anfang ohne Ahnung, ohne Grundlagen oder eine gewisse Festigkeit von A nach B zu switchen oder vielleicht noch zu C oder D. Das macht es nur
Ja,
kaputt.
genau, da wirst du eher weniger dann davon haben. Und das
Richtig,
Ding
ja.
ist, ja klar, es gibt viele Coaches, es sind viele gut, aber setz dich da nicht unter Druck, fang erst mal klein an. Wie gesagt, Kleinziele etablieren und dann mit den kleinen Zielen ans große Ziel eben kommen, aber nicht von Anfang an eben zu groß denken. Ich muss das Posing schon exakt so können. Und wenn ich das
Ja.
nach einer Stunde nicht habe, dann wechsle ich zum nächsten Coach. Das bringt natürlich nichts.
Das bringt nichts, ne?
Ja, danke, Amy. Ich denke, wir
Ja.
haben die wichtigsten Inputs zusammengebracht. Ich hoffe auf jeden Fall, die Zuhörer haben was davon. Ja,
Bestimmt.
denke ich auch. Freue mich auf jeden Fall auf unsere nächste gemeinsame Folge. Ich denke, 2024 werden wir
Willkommen.
es auf jeden Fall schaffen. Nächstes Jahr.
Spätestens
Nächstes Jahr.
2024.
Genau.
Nächstes Jahr.
Dankeschön,
Sehr
Amy.
cool.
Danke an die Zuhörer.
Danke dir, dass ich da sein durfte.
Danke auch nochmal. Tschüss.
Ciao.